Letzte Woche, Luise, habe ich dir erzählt, dass ich angefahren wurde auf dem Roller, dass
ja.
ich festklemmte unter einem Auto oder meinen Vorderreifen. Mhm. Diese Woche kam ich vor einigen Tagen aus meinem Hause hinaus, um wegzufahren und musste feststellen, dass jemand mein Nummernschild geklaut hat. Das heißt, wir nehmen diese Folge remote auf, weil es war mir leider nicht möglich, ins Studio zu fahren. Das eine Gefährt ist in der Werkstatt, das andere ist nicht einsatzbereit.
Ja, und mir war es leider nicht möglich, zu dir zu fahren, weil ich da nicht parken kann.
Hast du meine Kennzeichen geklaut, weil du lieber remote aufnehmen möchtest?
So war es, ja. Habe ich vorne und hinten geklaut oder nur vorne?
Du hast nur vorne geklaut. Hm. Und du hast es so rausgebrochen aus der Halterung.
Ja, war mir nicht sicher, wie es aufgeht.
Wir sprechen heute über Breaking Bad, so wie immer. Wir können ja nochmal erzählen, worum es geht, Luisa. Wir schauen Breaking Bad von, ich habe letztes Mal übrigens gesagt, von hinten nach vorne. Vielleicht ist es
mir nicht aufgefallen.
Wir gucken es aber von vorne nach hinten. Luisa hat die Serie, guckt sie zum fünften Mal und ich habe sie noch gar nicht gesehen. Das heißt, ich habe jetzt geguckt bis Season 3, Folge 13. Und diese Folge heißt Full Measures. Auf Englisch. Im Deutschen heißt sie Nägel mit Köpfen. Und ich glaube, der Grund, warum sie so heißt, ist, dass es keine richtige deutsche Übersetzung von der Bezeichnung Full Measures gibt, oder?
Nee. Ich glaube auch, man sagt Nägel mit Köpfen machen oder man sagt, wenn etwas halt nicht Full Measure ist, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber man würde ja nie sagen, jetzt ist es was Ganzes. Oder spricht man vom großen Ganzen, aber das ist ja was anderes.
Nee, ich würde auch sagen, das ist was anderes. Und der Titel ist ein kleiner Rückgriff auf die Folge davor, die ja Half Measures oder halbe Sachen, glaube ich, im Deutschen hieß.
Mhm.
Das heißt, wenn man sich den Titel angeguckt hat, dann hätte man schon einen kleinen Rückschluss darauf ziehen können, in welche Richtung es denn jetzt geht.
Ja.
Habe ich nicht gemacht. Sag's, wie es ist.
Ja, okay. Jetzt passt okay. Mach dir nichts raus. Wir finden es ja gut, dass du ehrlich bist. Also, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, denn das hier ist eine Folge, die in den offiziellen Rankings immer unter die Top 3 kommt. Eine der Top 3 Breaking Bad Folgen.
Ich habe das Gefühl, dass wir schon sehr oft gesagt haben, dass das hier jetzt eine Folge ist, die sehr weit oben gerankt wird. Gibt es auch speziell Folgen, die sehr weit unten immer auftauchen, wo alle Leute sich einig sind, das ist nix, das war nix?
Ja, wenn Skyler zu lange drin vorkommt.
Ja, das sagst du.
Bin mir sehr sicher, dass das auch wirklich der Realität entspricht.
Na gut.
Wir mögen lieber, wenn es ums Drogenbusiness geht und wenn es um Walter geht.
Im Cold Opener geht es leider nur um Walter, da geht es nicht ums Drogenbusiness. Und es geht
gar
auch
nicht
um Skyler.
Nur um Walter, es geht auch um Skyler, ja.
Ja. Es ist nämlich eine Rückblende. Findest du den so faul, den Makler? Ich fand ehrlich gesagt den Move ganz cool, dass der Makler sagt, dass er im Auto bleibt.
Darüber reden wir gleich. Muss erst mal erzählen, was passiert.
Skyler ist schwanger. Zusammen mit Walter schauen sie sich ein Haus an, in Klammern, welches später das Haus ist, in dem sie leben. Walter lässt sich von Skyler herumführen, doch er ist nicht wirklich überzeugt. Er möchte ein größeres Haus, kündigt 3 Kinder an, jeder soll ein eigenes Arbeitszimmer bekommen. Skyler braucht ja wohl ein Zimmer zum Schreiben. Und ja, das spielt quasi kurz bevor sie dann tatsächlich in dieses Haus einziehen, in das Walter. Oder wir wissen nicht, ob es kurz davor ist, aber sie sind jedenfalls noch nicht in das Haus eingezogen. Und erwarten ihr erstes, ich wollte gerade sagen, ein einziges Kind, aber es gibt ja auch noch Holly.
Es gibt noch Holly, ja.
Ja, und was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass Walter aussieht wie Conan O'Brien vor 15 Jahren, weil er sowohl die Lederjacke trägt, die Conan O'Brien trägt, und auch so eine ähnliche Frisur hat wie Conan O'Brien. Und sogar die Haarfarbe geht so ein bisschen in die Richtung.
Ich habe den gegoogelt und stimme dir zu, ja.
Und es ist erstaunlich, wie sie ihn so jünger bekommen haben, oder? Ich habe, obwohl ja auf Netflix irgendwie alles auf 4K läuft und so, habe ich mir sehr genau das Gesicht angeguckt von Walter und ich fand es erstaunlich, wie sie da seine Haut gestrafft haben. Und er sah ja wirklich irgendwie aus wie ein anderer Mensch.
Ja, aber ich glaube, das liegt ja auch ganz doll daran, dass er einfach Haare hatte. Man wirkt ja älter, wenn man keine Haare hat.
Ja, aber auch sein Blick war ein anderer.
Guter Schauspieler.
Ja. Seine Haut war straff, auch guter Schauspieler. Method Acting.
Der kann die Haut anspannen.
Ja, wir haben ja gerade das schon mal angesprochen mit dem Makler. Der Makler sagt, also Skylar hat sich offenbar schon vorher einmal getroffen mit dem Makler, weil die beiden sind sehr vertraut und Skylar kennt das Haus schon. Das heißt, Skylar zeigt es jetzt Walter. Und der Makler sagt am Anfang, ich lasse euch mal das Haus in Ruhe anschauen, ich gehe ins Auto und mache ein paar Telefonate. Und Skylar sagt dann zu Walter, ein sehr höflicher Makler, er setzt uns nicht unter Druck. Und da habe ich gedacht, ja, fände ich vielleicht auch ganz gut.
Also ich fand es eher einen faulen Move, muss ich sagen. Einfach sich zurücklehnen und sagen, ja, ich mache mal ein paar Telefonate und am Ende dann aber die Provision kassieren, obwohl er ja wirklich wenig Anteil dann daran hatte. Und ich glaube, Skylar hat sich vor allem darüber gefreut, weil sie Walter dann jetzt alleine überzeugen konnte, weil sie das verkaufen möchte. Und dann steht der Makler ihr nicht im Weg.
Ja, kann, weiß ich gar nicht. Also erstmal, ein Makler hat ja noch mehr zu tun, als die Leute durch die Häuser zu führen. Das ist ja nicht der einzige Teil des Jobs. Aber wenn man damit beim Kunden unaufdringlicher wirkt, dann finde ich, ist das eine gute Sache, weil ich mag auch keine aufdringlichen Verkäufer. Wenn zu mir ein Makler kommen würde und sagen würde, schauen Sie sich doch ruhig alleine um, fände ich persönlich das, glaube ich, ganz gut. Aber da sind die Geschmäcker auch anders. Es gibt auch Leute, die lassen sich gerne Sachen verkaufen und wollen dann extrem gut beraten werden oder viel beraten werden.
Ich glaube, da gibt es ja einen ziemlich, ziemlich großen Mittelweg zwischen, man schwasst jemandem etwas auf oder man sagt einfach, ach komm, ich geh mal, guck dir das hier mal alleine an.
Ja.
Aber Jesper, darum geht es ja in dieser Folge gar
nicht
so doll.
Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht, vor allem darum geht es gar nicht so doll. Aber es ist trotzdem mir aufgefallen. Und es ist doch schön, dass wir auch über so kleinere Details mal sprechen.
Das stimmt.
Worum es wirklich geht in dem Cold Opener, ist um Walter, der sehr, sehr machohaft auftritt. Sehr von sich überzeugt. Er wird von dem Makler angesprochen. Ach, Sie arbeiten doch in den Sandia National Laboratories. Dürfen Sie über Arbeit reden? Und Walter, ach nein, ich darf nicht über die... Also sagt das nicht so, aber er erzählt natürlich nichts. Und Walter bildet sich schon was darauf ein, in dieser Einrichtung zu arbeiten. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist eine Einrichtung, eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für nicht-nukleare Komponenten, Module oder Geräte für das strategische und taktische Arsenal.
Ah ja.
Genau. Also das klingt nach... Taktisches Arsenal klingt irgendwie nach Militär. Also Entwicklung neuer Waffentechnologien, die nicht nuklear sind. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Laboratories wurden tatsächlich in Albuquerque irgendwie gegründet auf einem ehemaligen Flughafengelände. Und es gibt heute immer noch ein Büro irgendwie in Albuquerque. Also da hat Walter gearbeitet, also nicht bei Grey Matter.
Okay, dann war er da wohl schon raus zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja, oder noch nicht drin, wir wissen es nicht.
Ja, können wir zeitlich... Na, ich glaube, Grey Matter müsste davor gewesen sein, oder? Ist ja auch... Ja, auf jeden Fall hatte er da ja trotzdem dann ja nochmal einen guten Job. Es war ja dann nicht so, dass er nur bei Grey Matter war und danach war es das schon, sondern er hatte ja nochmal einen sehr angesehenen Job, den die Leute interessant fanden und in dem er ja scheinbar auch aufgegangen ist. Und da muss man sich doch ehrlich fragen, mit den großen Plänen auch zusammen, was ist denn mit Walter passiert? Also ich hätte ja immer gedacht, Skylar ist sein Problem mit ihrer dominanten Art, dass er damit halt irgendwie nicht so um kann und sich so sehr hat unterbuttern lassen, dass er seine Persönlichkeit verloren hat. Aber jetzt so nach diesem Cold Opener könnte man ja fast denken, die Geburt von Walter Jr. war das Problem und nicht, weil Walter Jr. jetzt an sich eine doofe Person ist, sondern weil seine Behinderung Skylar und Walter vielleicht beide dazu gezwungen hat, eine Art Mensch zu werden, die sie nicht sein wollten. Scheinbar hatten sie ja beide Pläne, sich selber sehr zu verwirklichen. Und das ging dann halt nicht mehr.
Ja, und das bildet vielleicht auch irgendwie die Realität ab von vielen, vielen Leuten, die Pläne haben. Und dann einfach passieren Dinge, die dann da drüber stehen und die ihnen dann nicht mehr die Zeit lässt, sich selbst zu verwirklichen. Aber das ist natürlich rein spekulativ. Mich würde natürlich jetzt interessieren, aber das kannst du natürlich nicht sagen, ob es noch mehr solche Rückblenden gibt und wir wirklich wissen, was passiert ist. Weil hier ist auf jeden Fall noch Raum für eine Story, für eine Story des alten Walters. Und ich würde fast darauf tippen, dass es für uns nicht im spekulativen Bereich bleibt, sondern dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erfahren. Fände ich gut.
Ja. Ich fand sowieso, dass das ein guter Cold-Opener war und die Idee dazu hatte Bryan Cranston.
Aha.
Und es war wohl unter anderem vor allem die Idee, damit halt der Clash zu dem, was in dieser Folge dann noch passieren wird, noch extremer ist, dass wir noch mehr denken, oh Gott, was ist denn passiert?
Ja. Ja, das, da werden wir am Ende nochmal kurz drüber reden, weil da gibt es auch den einen oder anderen Hinweis quasi wieder zurück auf den Cold Open. Mhm. Hat mir gut gefallen. Ich habe über den Teppichboden nachgedacht, ob das was für mich wäre. Teppichboden im ganzen Haus haben wir schon öfter gesehen in The Walking Dead, hätte ich fast gesagt, in Breaking Bad. Mhm. Also wie Walter und Skyler da mit ihren Schuhen drüber gestratzt sind, habe ich gedacht, naja, da müsstest du den Teppich ja eigentlich alle 2 Wochen Dampf strahlen, oder?
Ja, ich finde das auch unhygienisch.
Ja.
Stelle ich mir zumindest in meinem naiven Kopf so vor, aber vielleicht ist es in Deutschland auch einfach nicht der way to go.
Ich habe diese Folge zusammengefasst und ich konnte jetzt nicht komplett sie nach Personen aufteilen, weil die Handlung doch recht wichtig ist, also die Reihenfolge, wann was passiert. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in die Folge, oder?
Ja.
Walter trifft sich mit Gus auf einem offenen Feld. Gus zeigt sich nicht sonderlich begeistert von Walters Aktion. Wir erinnern uns, Walter hat 2 seiner Mitarbeiter ausgeschaltet. Dieser argumentiert damit, nur seinen Partner geschützt zu haben. Walter kann Gus vorerst davon überzeugen, noch mit ihm zusammenzuarbeiten. Also es ist eine sehr spannende Szene, in die wir da hineinsteigen. Walter macht sich am Anfang auch Gedanken, ob er jetzt wirklich aussteigen soll. Und dann sagt aber Mike, naja, also wenn ich sie umlegen wollen würde, dann würde ich das auch von hier machen können. Also steigen Sie mal aus.
Auch so geil, dass Walter das dann auch überzeugt. So, ja, nee, dann steige ich aus. Okay. Ja, und Walter sagt dann ja auch zu Gustavo, so wie ich das, also die Mike und er gehen dann ja zusammen zu Gustavo, der in dem anderen Auto sitzt und der steigt dann aus, zusammen mit seinem Handlanger Victor. Und dann sagt ja Walter zu Gustavo, so wie ich das sehe, haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Erstens, sie bringen mich hier jetzt um. Ich habe es ihnen ja offensichtlich sehr leicht gemacht. Oder wir machen jetzt einfach weiter wie bisher. Und das, was gerade passiert ist, ist einfach wie ein Schluckauf in unserer sonst sehr fruchtbaren Zusammenarbeit. Und da habe ich gedacht, also von Walter sowieso natürlich mal wieder tipptopp argumentiert, aber da habe ich auch so gedacht, ich finde, Gustavo reagiert auch irgendwie überzogen. Also warum muss er Walter deswegen jetzt gleich umbringen? So soll er doch ein Gehalt kürzen.
Und 2 Urlaubstage.
Genau.
Ja, naja, gut. Ich meine, Gus hat ja in der Folge davor relativ klar gesagt, wie die Spielregeln sind und wer welche Aufgabe zu erledigen hat. Und er sagt ja auch, ihr Mann konnte sich nicht mal 8 Stunden zusammenreißen.
Ja.
Aber natürlich kann er ihn nicht umbringen, weil, das lernen wir auch in der Folge, sie brauchen Walter einfach. Und Walter tritt hier erstaunlich selbstsicher auf. Ich hätte gedacht, dass er war ja in der letzten Folge, als er daneben Gus saß er da wie so ein armes Würstchen. Und ich hätte gedacht, dass er da wieder ähnlich auftritt. Aber Walter, gut, er hatte halt auch nicht mehr so viel zu verdienen in der Situation.
Und er tritt ja auch als Heisenberg auf. Er hat seinen Hut auf. Und ich glaube auch, dass es ihn verändert hat, wie die letzte Folge ausgegangen ist. Dass er da 2 Leute umgebracht hat und dem einen ja wirklich ohne nur einmal mit der Wimper zu zucken in den Kopf geschossen hat. Das wird einen Menschen schon verändern, glaube ich.
Ich würde kurz an dieser Stelle einen Nachtrag aus der letzten Folge noch machen wollen, worüber wir, glaube ich, nicht geredet hatten, was aber vielleicht recht wichtig ist. Jesse hat kurz bevor er da mit der Waffe ausgestiegen ist, hat er sich das Zeug wieder reingezogen. Und er war ja, glaube ich, bis dahin clean, oder? Also er hatte ja eigentlich keine Drogen mehr genommen. Das fand ich jetzt, als ich die Folge geschnitten habe, ist mir das aufgefallen und ich habe gedacht, okay, das ist irgendwie doch groß genug, als dass wir es nicht erwähnen, weil Jesse wieder, also jetzt vielleicht wieder abhängig ist, keine Ahnung.
Ist nicht irrelevant,
sein Produkt wieder selbst konsumiert. Naja.
Ja.
Zurück zur aktuellen Folge. Es kommt dann, also Walter wirft dann quasi Gus vor, dass die Art und Weise, wie er quasi Dinge löst, ja nun auch nicht ganz sauber ist, als Anspielung darauf, was mit Thomas passiert ist. Und da schnell die Augenbrauen von Gus nach oben, der sagt, fragen Sie mich im Ernst, ob ich den Mord an einem Kind in Auftrag gegeben habe. Und ich habe gedacht, Gus, ganz ehrlich, der soll jetzt mal nicht so überrascht tun, weil das ist ja irgendwie ein bisschen scheinheilig. Einerseits zu sagen, naja, ich würde ja nie den Mord an einem Kind befehlen, aber andererseits ganz klar zu wissen, dass seine Mitarbeiter mit Kindern arbeiten und deren Leben kaputt machen und deren Zukunft, ich will aufs Spiel setzen, ist sogar untertrieben. Sie machen ja deren Leben kaputt. Und dann so zu tun, als wäre das so eine abwegige Frage, fand ich ein bisschen daneben. Also gut geschauspielert.
Ja. Ja, das stimmt natürlich. Aber ja, habe ich auch gedacht, Gus gibt sich irgendwie in dieser Szene ein bisschen, ja, wo man so denkt, ihr seid doch eigentlich schon an einem anderen Punkt. Also Walter und er. Die müssen doch eigentlich nicht mehr so miteinander reden. Also
eigentlich nicht. Und ja, die Situation wird dann so gelöst, dass Walter ihn eben, wie ich gesagt habe, überredet. Und als er zurück ins Labor kehrt. Und
genau. Und vorher sagen sie aber noch, dass Jesse auf der Flucht ist, dass er ständig in Bewegung ist und wahrscheinlich schon 3 Zeitzonen weiter weg. Aber Gus wird ihn suchen und wird ihn umbringen. Das ist sein Plan.
Ja.
Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig.
Nee, das ist nicht unwichtig.
Aber da kommt ja wieder ein zuckersüßer anderer ins Spiel, mit dem Walter jetzt zusammen im Labor arbeitet. Denn er darf sich nicht mehr selber einen Assistenten aussuchen.
Nee, Gus hat da noch einen in der Hinterhand, nämlich Gail. Es ist back. Und ich würde an der Stelle jetzt direkt, das meine ich mit der Chronologie, noch gar nicht über das Verhältnis zwischen Walter und Gail reden, weil das, finde ich, ist auch relativ interessant, sondern zu dem Punkt springen, in dem Gus Gail zu Hause besucht. Mhm. Denn wir müssen natürlich darauf achten, Lukas hat die Serie auch nicht geguckt. Und der eine oder andere vielleicht auch nicht. Ihr müsst ja hier mitkommen. Also,
Lukas denkt sich auch, danke, dass ihr mich jetzt ständig erwähnt.
Ja, ich höre das nicht mehr. Also Gus taucht bei Gail auf. Gus drängt ihn dann, so schnell wie möglich von Walt zu lernen, um das Labor allein leiten zu können. Er argumentiert mit Walters tödlicher Krebserkrankung. Also Gail ist natürlich total überrascht. Ach Mensch, was hat er denn? Ja, er hat leider Krebs. Und aber eigentlich hätte er das gar nicht sagen müssen, wenn wir mal ehrlich sind, dass er Krebs hat. Er hätte Gail nicht anlügen müssen, weil er sagt dann ja, wie schnell können Sie es lernen? Und Gail sagt, ich weiß nicht, am Anfang spricht er irgendwie von ein paar Wochen und dann setzt Gus ihn unter Druck, so dass er am Ende sagt, naja, wenn ich noch einmal mit ihm arbeite, dann kriege ich das schon hin. Und Gus sagt, ja, ich setze auf Sie. Und da kann sich Gail ja schon denken, also was soll das denn jetzt, wenn der Krebs hat, wieso muss ich jetzt, also ist doch klar, dass Sie ihn jetzt aus dem Weg räumen wollen.
Ich glaube, Gail ist das nicht klar. Gail ist ja ganz bezaubert von Walter und sagt ja auch in dem Gespräch mit Gus, er ist doch so ein Meister. Also er kann sich überhaupt nicht vorstellen, warum man Walter loswerden wollen würde. Und ich glaube, dass er ja auch, obwohl er in diesem kriminellen Milieu arbeitet, ist ihm, glaube ich, überhaupt nicht klar, was da vielleicht gerade abgehen könnte. Weil er ja Walter auch sieht wie sich. Die haben ja mit dem Kartell an sich überhaupt nichts zu tun. Sie kochen ja einfach nur. Und ich glaube, ihn berührt das dann wirklich, dass Walter krebskrank ist. Und dann sagt er, ja, okay, dann scheint es ja wirklich schlimmer zu sein, als ich dachte. Und dann darf er jetzt so lange weiterarbeiten, wie er halt kann. Und dann lerne ich es jetzt halt möglichst schnell. Wer weiß, wie schnell es mit Walter zu Ende geht. Er weiß ja nicht, was für eine Art Krebs Walter hat. Wenn er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, dann ist ja auch nicht mehr viel Zeit vielleicht.
Ich frage mich, wie Gail sich dabei fühlt, so von Gus unter Druck gesetzt zu werden. Weil Gail wirkt wie ein recht harmoniebedürftiger Mensch. Und Gail ist wohl in die gleiche Falle eigentlich getappt am Ende wie Walter auch. Oder diese Abhängigkeit, von der er dann vielleicht selbst feststellt, das ist irgendwie doch nichts für ihn. Ich hätte Gail am Anfang ein bisschen souveräner eingeschätzt, als er jetzt in dieser Folge dargestellt wird. Und ich frage mich halt, ob Gail irgendwie seinen Weg bereut am Ende doch, den er da gegangen ist, spätestens in dieser Folge. Also jetzt nicht ganz am Ende, sondern zu dem Zeitpunkt, wo Gus ihn aufsucht.
Ich glaube, dass er das weiterhin nicht tut. Ich glaube, dass Gail ja super viel Respekt vor Walter hat und aber auch vor Gus super viel Respekt hat. Und dass er irgendwie zu diesen Männern aufschaut, weil sie sich ja irgendwie auch gegen das System auflehnen, was er ja im Kleinen auch irgendwie macht. Und ich glaube, dass er die eigentlich einfach nur ganz toll findet und dass er überhaupt nicht checkt, wo er hier eigentlich reingeraten ist.
Ja, das kann gut sein, denn wir sehen oder kriegen auch einen ziemlich guten Eindruck von seiner Wohnung. Mir sind da ein paar Dinge, naja, was heißt aufgefallen? Sie wurden ja sehr intentional gefilmt am Anfang. Gail hat nämlich in seiner Wohnung marxistische Lektüre, analoge Kameras, eine Wasserpfeife, ein Teleskop, so ein Badeninstrument. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das einen richtigen Namen hat. Er hört die Musik eines italienischen Jazz-Gesangs-Quartetts. Er hat sehr, sehr viele Teppiche übereinander liegen in seiner Wohnung. Dann hat er noch so Masken an den Wänden hängen. Also der Mann ist kulturell in die verschiedensten Richtungen interessiert und ja, vermutlich auch gebildet.
Ja, denke ich auch. Ich dachte ja, dass er sich in der einen Folge etwas beleidigt gefühlt hat von Walter, weil Walter doch gesagt hat, Jesse ist wie klassische Musik und du bist wie Jazz. Und ich hätte so gedacht, okay, Jazz ist jetzt wahrscheinlich nicht das, womit Gail in Verbindung gebracht werden möchte, aber
ja, er hört's ja.
Vielleicht auch doch. Er hört es, ja. Aber ich finde, er wirkte, so als wir ihn kennengelernt haben, auch eher wie jemand, der klassische Musik liebt und Jazz vielleicht als störend empfindet.
Vielleicht hört er auch verschiedenste Gesangsrichtungen, Musikrichtungen. Das würde auch zu ihm passen, dass er,
ja,
dass er, weil er ist ja offenbar sehr vielseitig aufgestellt und das würde auch zu ihm passen, finde ich, wenn er da verschiedenste Musikstile hört.
Das stimmt. Aber ich fand seine Wohnung wirklich perfekt. Ich muss sagen, das ist die beste Wohnung in der Serie. Ich finde, die passt so super gut zu ihm. Also es ist ja sowieso, alle Charaktere haben Autos, die gut zu ihnen passen, Kleidung, die immer gut zu ihnen passt und auch die Häuser oder Wohnungen passen ja zu allen. Aber bei Gail fand ich es wirklich extrem gut gemacht. Ich fand es perfekt.
Ja, fand ich auch sehr gut. Und das soll uns den Charakter natürlich noch ein bisschen näher bringen und ihn auch vielleicht für uns noch ein bisschen empathischer machen, um dann das, was am Ende der Folge passiert, noch etwas dramatischer, ja, wirken zu lassen. Wir springen jetzt aber wieder zurück zu Walter. Seine Story geht nämlich jetzt wieder weiter. Walter merkt, dass sich etwas im Labor verändert. Gail stellt viele spezifische Fragen. Die Wache, die nun permanent anwesend ist, verhindert, dass Gail mit Walter persönliche Gespräche führt. Also sie stehen da zu zweit an so einem großen Topf, den sie schrubben. Und Gail möchte ihn eigentlich was Persönliches fragen. So, ich glaube, in Richtung, wie war es eigentlich bisher immer so mit Gus irgendwie Zusammenarbeit? Und dann kommt die Wache und tritt quasi zwischen die beiden und macht ihnen verständlich, ja, hier, ihr macht immer eure Arbeit weiter, aber redet nicht miteinander. Und da wird Walter dann auch klar, was jetzt hier passieren wird.
Ich hätte gedacht, dass Gail Walter fragen wollte, warum er eigentlich in diesem Milieu arbeitet, wie er dazu gekommen ist, um dann mit ihm über seine Krebserkrankung zu sprechen, um dann vielleicht für sich selber auch nochmal mehr herauszufinden, wie viel Zeit habe ich denn noch von ihm zu lernen? Ist es wirklich so, dass wir jetzt hier das letzte Mal gemeinsam kochen, auch wenn sie da in dem Moment gerade schrubben, aber oder ist es vielleicht auch wahrscheinlich, dass wir noch 3 Monate oder 3 Jahre zusammen kochen?
Ja, wir werden es nie erfahren, leider. Aber wir können an dieser Stelle ja mal über die Dynamik zwischen den beiden reden, was wir gerade ein bisschen übersprungen hatten, um die Stelle mit Gus vorzuschieben. Denn Gail ist überhaupt nicht nachtragend oder irgendwie böse, sondern er freut sich ja quasi wieder mit Walter zu arbeiten. Und er sagt auch, ich bin bereit von dir, ich bin bereit, mich zu bessern, ich werde keine Fehler mehr machen. Und Walter sagt ihm, Gail, du bist gut, also mach dir nicht so einen Kopf. Und das, also Gail ist wirklich ein unglaublich loyaler Mensch.
Ja, denke ich auch. Sie stehen sich ja gegenüber und Walter sagt, ich freue mich wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Und Gail sagt, ich freue mich auch. Und ich habe dann laut gesagt, ich freue mich auch. Das wäre so schön gewesen.
Auch beim 5. Mal
gucken. Wenn
es so
noch ein bisschen weiter. Ja. Also, ja. Ach, Gail ist einfach ein Sweetheart. Da hätte man wirklich mal einen Charakter gehabt, den man wirklich ohne Wenn und Aber hätte mögen können. Aber es sollte ja anders kommen, Jesper. Lukas, bleib dran. Was wird wohl passieren?
Wer dabei bleibt fürs Erste und auch beliebt ist, ist Mike, der in dieser Story einen relativ großen Arc hat. Nee, so sagt man es, glaube ich, nicht. Der einen großen Anteil hat an dieser letzten Folge. Mike bringt nämlich seine Enkelin nach Hause und überreicht ihr ein paar Luftballons. Im Auto sind noch deutlich mehr Luftballons als die, die er seiner Enkelin überreicht. Am Abend lässt er die restlichen Ballons nämlich in die Stromversorgung eines Lagerhauses fliegen und kappt so deren Strom. Anschließend schaltet er alle Wachen der Einrichtung aus und findet heraus, dass diese vom Kartell sind, um die Schwachstellen an Gassystemen zu finden. Um herauszufinden, wo sich Jesse befindet, fährt Mike anschließend zu Saul. Dieser rückt Jessys vermeintlichen Aufenthalt dort erst unter Androhung von Gewalt heraus. Und diese Storyline mit Mike, der dieses Lagerhaus aufsucht und die Leute da ausschaltet, hat sich mir nicht aufs Erste erschlossen.
Soll ich sie erklären, die Szene?
Was sagst du, selbsterklärend?
Nee, soll ich sie erklären?
Ach so.
Selbsterklärend, Jesper. Also,
ich höre Luisa heute nicht so gut, wie das im Studio der Fall ist.
Ja.
Aber ich dachte, das wäre jetzt hier die klassische Antwort, die mein Kumpel früher in der Schule mir immer gegeben hat, wenn ich gesagt habe, ich verstehe die Matheaufgabe nicht. Hey, ist doch ganz einfach. Ist doch ganz einfach.
Selbsterklärend. Ja. Nee, ich würde die Szene dann einmal erklären. Denn in der Szene sucht Mike Shao auf. Shao ist jemand, der ein Chemie, ja, nicht Labor betreibt, aber er handelt mit Chemikalien, die Gas auch bezieht, um halt sein Meth zu kochen. Also Shao ist einer der Lieferanten von Gas. Und der wurde jetzt zusammen mit seiner Vorzimmerdame von Leuten aus dem Kartell gefangen genommen, um halt Gas aus der Reserve zu locken, weil es ja offensichtlich gerade Krieg ist zwischen Gas und dem Kartell. Weil Gas ja nun mal irgendwie da gerade auf ganz eigene Faust sein Zeug kocht und verkauft und das Kartell ja einfach jetzt außen vor lässt, seit er Bolzer hat umbringen lassen. Und Gas hat halt versucht, Shao zu erreichen, hat ihn nicht erreicht, also kommt Mike. Und Mike ist schon darauf eingestellt, dass er da wohl ein paar Leute erstmal aus dem Weg schaffen muss, bevor er an Shao rankommt. Und das macht er ja auch ziemlich beeindruckend gut.
Ja, wobei ich mich gefragt habe, warum ist diese Szene so lang? Also dafür die Bedeutung, die sie am Ende hat, war das eine relativ lange Szene, wobei wir natürlich eindrucksvoll demonstriert bekommen haben, was Mike alles imstande ist.
Und ich glaube, dafür hat die Szene besonders gedient, ja.
Mit relativ einfachen Mitteln kommt er da durch und hat dann noch einen netten Trick, wo er den Schuh der Frau als Granatenköder in den Raum wirft und das führt dann dazu, dass eine Wache schreiend und ballernd da rausläuft, was natürlich super dämlich ist. Also der hat ja nicht mehr ein Ziel, worauf er schießt.
Ja, das war ein bisschen überzeichnet auch, ne?
Auszuschalten und ja, dann schießt er Shao noch an die Hand.
Ja, Shao war an den Stuhl gefesselt und das schießt Mike halt durch.
Ach so, das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, Mike hat das durchgeschossen, damit er halt wieder frei ist.
Ja, guter Schütze.
Also ich glaube, diese Szene diente halt besonders dafür, also natürlich, wir wissen, es ist Krieg mit dem Kartell, das ist auch nochmal wichtig, aber wir sehen jetzt auch, was Mike für ein Typ ist und dass der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Und dass Gas daher auch jemand ist, mit dem man sich lieber nicht anlegt, denn der hat ganz schön krasse Leute auf seiner Seite.
Und worüber ich jetzt gerade noch nachgedacht habe, ist, Mike hat ja den ganzen Wagen voll mit Luftballons und er bringt seine Enkelin ja zurück. Ich frage mich so im Umfeld von Mike, was denkt denn die Familie eigentlich? Also der Opa kommt zurück, gibt dem Enkelkind 3 Luftballons, aber der ganze Wagen ist noch voller Ballons und der Opa fährt dann damit wieder weg. Also klar, ich tippe mal, am Ende wird Mike, der wird irgendwie sich eine Story ausgedacht haben. Der wird sicherlich nicht seiner Familie gesagt haben, dass er irgendwie als Kopfgeldjäger arbeitet für verschiedenste Instanzen.
Wahrscheinlich nicht.
Aber es ist schon doch ein bisschen kurios, wenn man mal da so drüber nachdenkt.
Jesper, kann ich nicht so viel zu sagen. Wir werden da noch einiges drüber erfahren.
Über Mikes Familie?
Obwohl ich gar nicht sicher bin. Ja, aber vor allem in Better Call Saul. Aber da will ich jetzt auch nicht spoilern. Da erfahren wir noch viel über diese Konstellation mit
Mike. Über die Luftballons.
Genau, auch darüber.
Ja, Walter wird dann von Saul abgeholt. Und gemeinsam fahren sie in die Lasertag-Arena. Saul ist nicht besonders erfreut über Mikes Besuch und will, dass Walter mit Jesse, den er Hip-Hop nennt, das Problem löst. Walter hat erkannt, dass Gus ihn früher oder später umbringen wird. Jesse schlägt vor, er solle sich der DEA stellen, doch das lehnt Walter ab. Seiner Meinung nach müssen sie Gale aus dem Weg räumen, damit Gus weiterhin von Walter abhängig bleibt. Jesse meint, er könne das nicht tun, also bietet Walter an, Gale umzulegen, sobald Jesse seinen Aufenthaltsort ausfindig gemacht hat. Als die beiden da so miteinander sprechen in der Lasertag-Arena, da gehen sie ihre Möglichkeiten durch. Und Walter sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Und Jesse sagt, es muss mehrere Möglichkeiten geben. Und ich habe gedacht, worüber redet ihr? Welche Möglichkeit gibt es? Ich habe überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, dass sie jetzt Gale ausschalten wollen. Das fand ich so absurd, weil als Jesse dann gemeint hat, naja, du musst dich der DEA stellen, habe ich gedacht, ja, das ist ehrlich gesagt ein sehr guter Vorschlag, weil Walter hat sehr, sehr viel in der Hand gegen das lokale Drogenunternehmen. Wenn der auspackt, dann hat die Polizei aber einen ganz dicken Fisch an der Angel. Und ich bin mir relativ sicher, dass Walt da einen relativ guten Deal bekäme bei der DEA. Ich weiß nicht, ob er dann in ein Zeugenschutzprogramm kommt oder im Knast landet. Wobei, ich weiß gar nicht so als Koch, er ist ja nicht Hauptverantwortlicher und er hat natürlich auch schon ein paar Leute auf dem Gewissen. Ne? Das müsste er irgendwie verschleiern, weil wenn das halt auch noch rauskommt, hätte er, glaube ich, noch ein größeres Problem. Aber das wäre natürlich die langweilige Variante, wenn Walter jetzt zu Hank läuft.
Und ich glaube, sobald du erstmal zwei Leute umgebracht hast, ne? Oder ja, noch ein paar andere, aber das ist ja
nicht. Naja, das zählt ja für dich nicht, Luisa, ne? Für dich waren es ja jetzt nur zwei.
Deswegen, genau. Ja, ich glaube, dann kann die DEA kein Auge mehr zudrücken oder auch die normale Polizei nicht. Ich glaube, dann kannst du nicht mehr mit einem Deal davon kommen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ich finde es im Übrigen interessant, wie du in den Folgen vorher mal abgestritten hast, dass Walter in irgendeinem Mord verwickelt ist, in dem Wissen, dass er jetzt später sowieso noch zwei Leute einfach umbringt.
Jesper, wir reden ja immer bis zum aktuellen Zeitpunkt.
Ja, Luisa, ne? Verteidige ruhig weiter deinen Mann.
Wir werden auch nochmal darüber reden, ob die Zahl 2 sich nicht noch verändern wird.
Ja, wir haben ja noch zwei Staffeln. Da ist ja, es ist ja noch, sind ja noch ein paar Leute am Leben.
Zwei Staffeln, noch zwei Leute, ne?
Ja, das glaube ich nicht.
Ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich auch so gedacht, Jesse, bitte. Also Walter kann ja nun wirklich nicht zur DEA gehen. Mal abgesehen davon, dass er natürlich nicht in den Knast möchte und so weiter. Es ist ja für ihn auch ein persönliches Problem irgendwie.
Ja klar, es ist ein persönliches Problem. Ach so, mit Hank.
Ja, aber auch, ja.
Wieso? Also, da würde er doch seinem Schwager richtig was auf dem Silbertablett servieren.
Ja, das stimmt natürlich auch. Aber ich denke, so wie Hank Walter ja auch immer runtermacht und so, will er ihm jetzt nicht noch dieses Futter hinwerfen, so. Jetzt bin ich auch noch kriminell, jetzt darfst du mich auch noch beruflich fertig machen und nicht nur im Rahmen von Familienfesten, so. Weiß ich nicht.
Ja, stimmt.
Es wär, also, die Idee war ein bisschen abwegig. Ich fand die Idee von Walter schon, also, mir war es auch beim ersten Mal gucken schon klar, was jetzt passieren würde, als er gesagt hat, es gibt hierfür eigentlich nur eine Lösung, habe ich gedacht, nein. Ich möchte es eigentlich nicht, aber ja, es ist die perfekte Lösung, wenn man denkt wie ein Krimineller. Und das tut Walter jetzt halt immer mehr. Er wird immer krimineller. Töten ist für ihn keine Sache mehr, die man nicht macht.
Es ist irgendwie so, wir reden seit jetzt 3 Staffeln darüber, dass Walter immer krimineller wird. Und klar, dieser Handlungsfortschritt steckt im Namen der Serie drin. Aber wir haben auch schon mehrere Punkte gehabt, wo wir gesagt haben, naja, das war jetzt der Zeitpunkt, wo Walter sich hätte entscheiden können. Und es kommen immer mehr solche Zeitpunkte, die dem Ganzen immer noch eine Schicht draufsetzen. Und ich frage mich, wo soll das eigentlich enden? Also, weil, was kommt als nächstes? Walter wirft mit Granaten in der Einkaufsstraße um sich.
Yes, war Spoiler doch jetzt nicht.
Und dann sagen wir danach, das war jetzt die Chance, wo er sich hätte entscheiden können, doch nicht ganz so schlimm zu sein.
Ja. Die Serie heißt Breaking Bad. Man könnte denken, Walter ist Breaking Bad. Und es gibt natürlich viele Abstufungen von Bad und er wird halt immer badder. Worse.
Breaking worse.
Ja.
Ist ja, halt, sehr, sehr diabolischer Plan, den er da ausgetüftelt hat.
Ja, aber auch irgendwie naheliegend. Also Gus hätte es, glaube ich, nicht anders geregelt, obwohl ich auch so denke, was wird es denn am Ende wirklich jetzt bringen? Natürlich für den Moment hat er erstmal sein Leben gerettet, aber ja auch eigentlich wirklich nur seins und das von Jesse nicht. Aber es studieren ja immer mehr Leute Chemie. Natürlich wird es immer Leute geben, die Chemie studieren und auf schnelles Geld heiß sind. Menschen wie Gail, die halt dann auch gar nicht blicken, dass sie auch, wenn sie nur kochen, hier wirklich sehr im kriminellen Milieu unterwegs sind und ihr Leben riskieren.
Ja, die Frage ist, wie viele Walters kann es geben? Weil Gail sagt ja auch zu Gus, er ist ein Meister. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie gut Walters Arbeit wohl ist, weil wir es halt überhaupt nicht beurteilen können. Und wenn Gail das sagt, dann scheint Walter wirklich darin seine Berufung gefunden zu haben. Auch in dem Sinne, dass er einfach das allerbeste Produkt macht und da auch so schnell einfach keiner mehr rankommt.
Und ja, das stimmt.
Das sagt er natürlich auch, weil wir das Narrativ von Walter verstehen sollen, dass er sagt, Gus braucht mich. Ja, aber Walter gerät nun in eine blöde Situation, eine ärgerliche Situation. Er möchte nämlich gerade losfahren. Jesse hat ihn in der Zwischenzeit angerufen, gesagt, er wüsste jetzt, wo Gail wohnt. Walter sagt sich, den lege ich um, ich fahre los. Dann steht ein Auto vor seiner Tür und er wird abgeholt von Gasleuten. Es gäbe ein Problem im Labor. Er müsste doch mal gucken kommen. Walter ist direkt klar, dass das ein Vorwand ist, ihn umzubringen. In der Wäscherei angekommen ist auch Mike da. Walter fleht Mike an, ihn zu verschonen. Er bietet an, Jessys Standort zu verraten. Beim Telefonat mit Jesse sagt er ihm, was los ist und weist ihn an, was er jetzt tun soll. Aber er sagt so, Jesse, ich bin in der Wäscherei, kann ich fliegen? Und dann nimmt Mike ihm das Telefon weg und sagt, was sollte das denn jetzt? Und als Walter Mike dann mitteilt, was sie vorhaben, versucht Mike noch Gail zu erreichen.
Tja, aber der hört schon wieder seinen komischen Jazz und hört deswegen sein Handy nicht.
Nein, Gail hört sein Handy nicht. Aber vorher, lass uns noch mal kurz über die Szenen reden. Als Walter gesagt hat, er verrät Jessys Standort, habe ich gesagt, ist jetzt nicht dein Ernst, Walter. Ist jetzt nicht dein Ernst.
Tja, Walter ist schlauer, als man denkt. Yes,
schlauer als ich, meinst du? Ja. Ist Walter schlauer als ich?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Schlauer also, nein, als wir Szene, beide zusammen.
Die Szene hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte, wie Mikes Gesichtsausdruck sich verändert hat. Als Walter nennt nämlich nur das Apartment von Gail. Und dann weiß natürlich Mike sofort Bescheid. Ich habe noch gedacht, Walter, du hättest noch ein bisschen mehr Zeit schinden. Du musst ja nicht sofort deinen Plan verraten, weil es ist ja schon sehr eng vom Zeitplan her. Und nur für den Show-Effekt dann direkt die Adresse raushauen.
Für den Show-Effekt. Vielleicht wollte er auch einfach sein Leben retten. Da standen zwei bewaffnete Männer vor ihm.
Und in dieser Szene haben wir einen Rückgriff auf den Cold Opener. Walter steht da vor Mike, beide Waffen auf ihn gerichtet. Und Walter richtet selbst gefällig, bisschen stolz auf sich, den Kragen seiner Wildlederjacke. Er trägt nämlich in dieser Szene, so wie im Cold Open, eine Lederjacke. Jetzt ist es halt Wildleder, weil der Mann ist in die Jahre gekommen. Aber das zeigt uns auch, wie er den Kragen richtet. Walter ist wieder, ja, irgendwie so schräg es klingt, er ist in seiner Komfortzone wieder. Er hat seine Selbstsicherheit zurückgefunden und offenbar, man kann es ja jetzt nicht anders sagen, der kriminelle Weg ist für Walter einfach der richtige.
Ja. Ja, ich denke auch. Also er hatte wahrscheinlich schon einen guten Weg für sich gefunden, als er bei Grey Matter gearbeitet hat oder auch dann später in diesem anderen Schuppen da. Ich glaube, er mag es wahrscheinlich einfach, Ansehen zu genießen und Leute unter sich zu haben und einfach Macht zu haben und irgendwie anderen Leuten einen gewissen Wissensvorsprung vorauszuhaben. Das ist, glaube ich, etwas, was er fantastisch findet. Und er hat jetzt ja auch in diesem Job, Jesper, hat er ja auch jetzt wieder Macht.
Ja.
Ich wollte es erst nicht Job nennen, aber
nee, es ist ja ein
er
Job.
Nimmt sich sein Pausenbrot mit, es ist ein Job.
Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Detail aus der Geschichte. Jesse erreicht Gail zuerst und erschießt ihn. Folge ist zu Ende.
Ich sehe die Tränen in deinen Augen. Er guckt ihn mit Tränen in den Augen an. Ja, in meinen. In Jessys Augen haben wir sie auch gesehen. Er wollte das nicht machen. Und Gail sagt ja auch, bitte nicht. Ich habe ganz viel Geld, ich gebe dir einfach alles. Aber er schießt ihm in den Kopf. Und das, Jesper, ist für mich der traurigste Serientod, den ich bis jetzt in den Serien, die ich geguckt habe, gesehen habe. Natürlich mal abgesehen jetzt von Kindern oder Tieren, finde ich, ist Gail somit die unschuldigste Person, die hier hätte sterben können. Also der hat ja wirklich nichts gemacht. Der war nicht mal sauer auf Walter, der ihn so super scheiße da entlassen hat Anfang der Staffel, sondern war einfach, ja, ich lerne von dir, ich mache alles, was du möchtest, ich möchte der perfekte Assistent für dich sein. Obwohl ja ziemlich offensichtlich war, dass Walter ihn einfach nur rausgeekelt hat. Und dann wird er da einfach erschossen, obwohl er mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun hatte. Aber natürlich war das strategisch letztendlich, als Walter da im Labor stand mit der Pistole am Kopf, das Einzige, was ihn noch hätte retten können. Würde ich auch so sehen. Er hätte kein anderes Ass mehr aus dem Ärmel ziehen können.
Ja, würde ich nicht so sehen. Ich finde den Weg mit der DEA immer noch am sinnvollsten, aber natürlich
aber
nicht
für
unsere Geschichte.
Aber er stand ja schon im Labor, das meine ich. Die Situation mit
so,
der Pistole am Kopf.
Wie er sie gelöst hat. Ja, ja.
Da hätte er jetzt schlecht die Polizei anrufen können. Ah, hallo. Mike ist hier und
110. Verbinden Sie mich bitte mit Hauptinspektor Reynolds. Ja, nee, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr clever gelöst von ihm. Und ich weiß nicht, wie dir das ging, aber mich hat es sehr überrascht, wie Walter das da gemacht hat. Also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das jetzt sein Weg ist.
Ja, das habe ich ja aber schon gesagt. Du unterschätzt ihn die ganze Zeit. Genauso wie Gus das auch tut. ihr seht ihn immer noch wie diesen kleinen mickrigen Mann aus Staffel 1. Aber er hat sich ja schon zu einem anderen Mann entwickelt. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass mich das überrascht hat.
Ich lerne das jetzt.
Ja.
Du überschätzt ihn die ganze Zeit.
Ja, ist das so, Jesper, oder unterschätzt du ihn?
Na, also, ja. Lisa, wenn du findest, dass ich ihn unterschätze, dann kann ich jetzt auch mal sagen, dass du ihn überschätzt.
Immer einmal mehr wie du.
Ja. Bei dem Tod von Gail musste ich an die Szene denken, in der Jane gestorben ist, weil ich finde, dass die beiden Szenen relativ ähnlich sind, so was die Spannung angeht, weil man ist bei beiden Szenen ist einem nicht direkt oder war mir nicht sofort klar, stirbt Jane jetzt und erschießt Jesse jetzt wirklich Gail, weil ich konnte es mir bis zum letzten Moment schwer vorstellen, auch wenn man seinen Blick sieht, sich das schon irgendwo so denken kann. Aber ich glaube, der Tod von Jane war für mich noch ein bisschen überraschender, dass Walter da nichts gemacht hat, als dass Jesse jetzt Gail umbringt.
Ja, das stimmt. Es war bei beiden so, dass man dachte, ui, jetzt habt ihr euch aber gerade irgendwie so benommen, wie ihr es eigentlich, also wie wir es von euch in dem Moment zumindest nicht erwartet hätten. Aber ich finde auch, Jesse wusste ja, Walter stirbt sonst. Und Walter hatte ja auch zu Jesse gesagt, ich habe dir das Leben gerettet, rettest du jetzt auch meins? War ja irgendwie schon under pressure und mit Jane, das stimmt. Da habe ich aber auch jedes Mal wieder bangig da, Walter. Reiß dich zusammen. Dreh sie nicht um.
Die Szene hat mich irgendwie etwas ratlos zurückgelassen jetzt, die letzte Szene. Weil am Ende, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist es ja so, dass die beiden, am Ende sind es ja gut, Jesse bringt ihn um, aber es war ja auch Walters Idee, dass sie hier einen Plan umsetzen, eine Umschuldung umzubringen, um Konsequenzen der eigenen Handlung aus dem Weg zu gehen. Und das ist ja jetzt, wenn man das rein, da gibt es ja keine zwei Meinungen, das ist ja extremst verachtenswert. Und Jesse hat, also obwohl Jesse das natürlich auch falsch findet, hat er das ja am Ende trotzdem getan. Und er hat ja eigentlich irgendwie sowas wie eine gewisse Restmoral bisher immer gehabt, die er ja sicherlich auch noch hat. Aber ich habe nach der Folge gedacht, dass, ja, also mir fällt das irgendwie jetzt noch schwerer quasi. Also ich habe immer noch so ein bisschen an Jesse geglaubt, sagen wir es mal so. Und jetzt fällt es mir noch schwerer, da irgendwie mit einem Team irgendwie zu routen oder mich hinter Walter und Jesse zu stellen. Man muss es auch mal so ein bisschen mehr so betrachten, dass es am Ende, es ist ja eine fiktionale Geschichte und sie soll ja einfach eine spannende Story erzählen. Und auch wenn ich es dann vielleicht nicht richtig finde, dass man sich hinter Walter und Jesse da stellt, habe ich irgendwie gedacht, ich muss irgendwie versuchen, dass ich mir da den Spaß nicht dran nehme an der Serie. Weil ich gucke sie ja wirklich gerne, aber die Story war halt auch wieder echt doll.
Ja.
Weißt du, was ich meine, Luisa?
Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, was du meinst, natürlich. Ich glaube, wir sind ja von Anfang an ein bisschen auf unterschiedlichen Standpunkten. Ich finde es auch krass und ich finde es natürlich absolut nicht in Ordnung, dass sie Gail umgebracht haben. Aber am Ende ist das vielleicht auch das Leben, Jesper, fressen oder gefressen werden. Und sie haben halt ihr Leben gerettet, indem sie seins genommen haben. Ist ja nichts, was wir nicht auch so aus der Natur kennen würden. Aber natürlich ist es super krass. Ich sympathisiere natürlich mit Walter. Bis zu diesem Punkt kann ich es verstehen. Ich finde es auch, das mit Gail ist ja rational nachvollziehbar. Natürlich ist es moralisch überhaupt nicht in Ordnung, aber man kann ja verstehen, warum sie es gemacht haben. Sie wären ja sonst selber gestorben. Es geht hier ja nicht um Geld. Dann würde ich es noch verwerflicher finden, wenn es hier einfach um Geld gehen würde. Aber Walter wäre ja in dem Moment gestorben. Und ich weiß nicht, wozu man dann bereit ist. Also ich finde, das macht es noch so ein bisschen, dass man es irgendwie nachvollziehen kann. Aber natürlich ist es einfach krass, was sie da gemacht haben. Und wir haben hier ein anderes Level von Böse erreicht mit Ende der dritten Staffel.
Wir haben mit dieser Szene das Ende der Staffel erreicht. Gails Tod ist die letzte Handlung. Ja. Und damit haben wir im Prinzip auch diese Folge jetzt besprochen. Und wir hatten es ja, glaube ich, letztes Mal auch so, wenn ich mich richtig erinnere, dass die letzte Folge der zweiten Staffel, dass unsere Folgenbesprechung eher kürzer ausfiel, weil es wird doch dieses Mal wieder so sein, dass wir nächste Woche eine Serienstaffelbesprechung machen. Also eine Besprechung der dritten Staffel. So.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch hinzufügen zu dieser, bevor wir jetzt gleich zu den Helden der Folge kommen?
Ich möchte schweigen für mein Geld.
Luisa ist so ein bisschen in Trauer.
Ja.
Man merkt es ja, dir auch ein bisschen an, Luisa. Nicht, dass du jetzt in Trauer bist, aber ich nehme dich, auch wenn ich dich hier nur auf so einem ganz kleinen digitalen Quadrat sehe, merke ich, dass dich diese Folge doch irgendwie dann wieder jedes Mal zu beschäftigen scheint.
Ja, weil es wirklich, also auch wenn ich es ja gerade argumentiert habe, dass ich es irgendwie verstehen kann, warum die das gemacht haben und so weiter, finde ich es wirklich einfach sehr, sehr traurig, weil er so, er war einfach eine Marionette, sowohl von Gus als auch dann am Ende von Jesse und Walter. Und er war nur wie eine Schachfigur. Ja, hat am Ende wirklich irgendwie irgendjemandem was bedeutet. Das ist irgendwie traurig einfach.
Ist er dein Held der Folge, Luisa?
Gail?
Ja.
Nein.
Dein Held ist?
Rate.
Walter.
Mein Held ist Mike.
Ah, das wäre jetzt meine nächste Option gewesen.
Ja. Ich fand die Szene einfach super gut, in der er da Shao befreit hat. Also ist natürlich ein bisschen, aber Walter und Jesse möchte ich nicht zum Helden der Folge machen. Ich fand auch Saul eigentlich stark, wie er sich aus seiner misslichen Lage befreit hat, in der Mike ihm eigentlich die Beine brechen wollte. Aber letzten Endes fand ich es einfach cool, wie Mike da diese Kartellboys so ganz mit links einfach erledigt hat.
Ja,
fand ich
mir
spannend
war das ein bisschen
zu sehen,
zu,
oder lustig.
Mir war das ein bisschen zu Comic Relief-mäßig. Klar, es zeigt uns, was Mike für ein abgebrühter Typ ist. Und wir lernen ja in dieser Folge auch, dass er ja eigentlich, also am Anfang hätte man ja meinen können, dass er hauptsächlich für Saul arbeitet. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Also Saul ist für ihn eher lästig. Und es scheint irgendwie so ein kleiner Nebenerwerb zu sein. Und ich glaube, dass er es eher als Gefälligkeit immer mitmacht, diese komischen Aufträge von Saul. Und dass die beiden auch eine ziemliche Diskrepanz haben in der Art und Weise, wie sie ihre Geschäftsbeziehung wahrnehmen. Mir war dann diese Szene so ein bisschen zu, ja, ich kann ja generell nicht so viel anfangen mit solchen Action-Szenen, wo dann jemand ganz cool andere Leute umlegt. Aber ja, Mike ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Mann mit Schalldämpfer.
Und sehr loyal. Er sagt ja auch zu Walter, als Walter um sein Leben bettelt, es tut mir leid, aber ich werde es jetzt machen. So.
Du meinst
also,
sehr loyal
Walter
zu Gus.
Walter tut ihm zwar leid, aber er ist Gus gegenüber komplett loyal. Also
und
er ist bereit, alles zu machen.
Er scheint ja eine gewisse Freiheit zu haben in der Umsetzung seiner Aufgaben. Weil seine Aufgabe hieß, bringe Walt ins Labor und bringe ihn dort um. Und Mike erkennt aber, dass sich die Situation geändert hat. Und gut, er muss halt handeln, aber er hat auch die Möglichkeit zu handeln. Also er hat schon gewisse Freiheiten in der Ausführung seiner Arbeit.
Ich glaube, seine Aufgabe war auch nur, bring Walter um. Dass er das im Labor macht, ist, glaube ich, einfach nur praktisch für ihn.
Ja, das kann auch sein. Mein Held der Folge
ist denn dein Held?
Tatsächlich Walter. Und
schön, Jesper.
Und zwar nur wegen dieser letzten Szene am Labor in Kombination mit dem Cold Opener. Das fand ich irgendwie stark, dass man so diese Lederjacke so als kleines Symbol hat, die so irgendwie einen Anker setzt am Anfang und dann kommt sie wieder dran vor und wir sehen, ah, okay, hier ist Walter zu Hause, hier fühlt er sich irgendwie wohl, auch wenn er gerade eine Knarre am Kopf hat. Und diese Abgebrühtheit, mit der er dann seinen Plan auch noch verrät, Und wie Mike da alle Gesichtszüge entgleiten, das habe ich mir ein paar Mal angeguckt, auch auf Englisch und auch auf Deutsch und dann natürlich auch auf Latein. Und
ja.
hat mir sehr gut gefallen, die Szene. Und vielleicht ist es auch, ja, ich würde sagen, sie gehört auf jeden Fall auch mit zu den Lieblingsszenen von mir in dieser Staffel. Unabhängig jetzt vom Inhalt. Also moralisch.
Ja, ich glaube, davon muss man sich auch ein bisschen lösen, sonst schockt es vielleicht nicht so.
Ja, dann vielen Dank, dass ihr die ganze Staffel mit uns geguckt habt. Nächste Woche, wie gesagt, kommt unsere Zusammenfassungsfolge und dann starten wir die Woche darauf, vermutlich, vielleicht setzen wir wieder eine Woche aus, mal gucken, mit der vierten Staffel. Das ist dann ja schon die vorletzte Staffel, Luisa.
Ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Arrivederci. We can break.